Krise, wahrscheinlich viele von uns mit Erschütterung, Enttäuschung, ich weiß nicht, was eure Gefühle sind. Es ist immer noch Corona unter uns und ihr könnt sicher sein, dass ich das alles zur Kenntnis genommen habe und dass meine Predigt auch unter der Spannung entstanden ist. Trotzdem möchte ich mich auf ein ganz anderes Zeitereignis konzentrieren. Es ist der letzte Sonntag vor der Passion. Die Magda hat es schon gesagt. Der Wochenspruch für diesen Sonntag, der ist vielleicht auch noch ganz interessant, ist: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollenden werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Also sozusagen, wir sehen Jesus auf der Zielgeraden. Also Passionszeit heißt ja, wir gehen sozusagen das letzte Stück mit, wie Jesus hinaufgeht nach Jerusalem und am Ende sich alles erfüllt, wie er steht, wie es bei den Propheten geschrieben ist. In unserem Predigttext wird es geografisch nicht ganz so klar. Die Evangelien haben ja oft auch in ihrer geografischen Anordnung, machen die manche Dinge deutlich. Es wird deutlich, wenn man sich das Markus-Evangelium anschaut, aus dem stammt der Predigttext, da fängt Jesus ganz im Norden an. Also das ist ganz oben an der libanesischen Grenze heute oder eigentlich im Libanon, in Tyrus. Da legt er los und dann geht er nach Süden und er macht nicht ganz einen Zug nach Süden. Er befindet sich jetzt gerade, wo er ist, auf seinem Marsch nach Süden sozusagen, eben hinauf nach Jerusalem, befindet er sich auf der Höhe vom See Genezareth, ein bisschen nördlich, in einem Ort namens Caesarea Philippi, das ist im heutigen Syrien. Also er befindet sich bereits auf seinem Weg nach Jerusalem, also von Nord nach Süd. Im Text wird es schon klarer, es ist das, was man so gemeinhin die erste Leidensankündigung nennt. Es ist aber nicht nur das, es ist auch die erste Auferstehungsankündigung. Also Jesus verknüpft hier schon beides, sein Leiden und seine Auferstehung. Und sozusagen in Jesu Reden ist es auch eine Zäsur. Er leidet damit mindestens von dem, was er seinen Jüngern mitteilt und was er den Leuten mitteilt, sozusagen das ein, dass er von seinem Leiden redet und auch jetzt ihn bewusst macht, dass er darauf zugeht. Ich lese Markus 8, Vers 31 bis 38. Danach, also diese Sache hat eine Vorgeschichte, da komme ich nachher auch noch kurz drauf. Danach begann Jesus den Jüngern klarzumachen, was Gott mit ihm vorhatte. Dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden müsse, dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Jesus sagte ihnen das ganz offen. Dann nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Aber Jesus wandte sich um, sah die anderen Jünger und wies Petrus scharf zurecht. Geh weg, sagte er, hinder mich an deinen Platz, du Satan. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte: Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Die Menschen dieser schuldbeladenen Generation wollen von Gott nichts wissen. Wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor ihnen zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. Der Text beginnt zusammen mit einer Bibelstunde oder mit einer Bibelbetrachtung, kann man auch sagen. Also da steht, bei meiner Bibel steht klar zu machen, Jesus machte seinen Jüngern was klar. In anderen Bibeln steht, Jesus lehrte sie. Also er geht letztlich Stellen aus ihrer Bibel, das ist das, was wir heute als das Alte Testament bezeichnen, geht er durch und spricht mit ihnen über sich. Also Jesus erklärt sich sozusagen seinen Jüngern anhand des Alten Testaments, was jetzt passiert, was er vorhat, wer er ist. Kann man jetzt darüber spekulieren, was er da gesagt hat. Es steht leider nicht da, über welche Stellen er gesprochen hat. An manchen Punkten wird schon, kann man sich einigermaßen denken, er redet von sich als dem Menschensohn. Das geht, und das macht Jesus ja häufiger, das ist eine sehr häufig gebrauchte Bezeichnung für sich, in den Evangelien vor allem, redet Jesus davon, dass er der Menschensohn sei. Das geht einigermaßen klar zurück auf eine Stelle in Daniel. In Daniel 7,13. Danach sah ich in einer Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Wobei Mensch, Sohn eines Menschen, das muss man nicht so dramatisch sehen, das ist einfach ein Mensch, also eine Einheit der Gattung Mensch. Sohn des Menschen, das ist sozusagen ein stehender Begriff für einen Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft. Und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Also da wird einer gezeichnet, der kommt, der von Gott Macht verliehen kriegt, der Macht kriegt über alles, über die ganze Welt. Und dann sagt der Jesus auch, wird vieles erleiden. In dem Text vor, da wird er vielleicht über solche Texte geredet haben oder über einen, da gibt es nicht so viele im Alten Testament, aber einen zentralen, das ist Jesaja 53, da möchte ich draus zitieren. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn. Denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. Und dann, ich glaube, die Stelle ist bekannt, dann geht's um, wird nochmal weiter beschrieben, dass er die Strafe auf uns genommen hätte. Ich zitiere nur noch auf Vers 8 nochmal. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Und ich nehme mal an, dass Jesus über solche und ähnliche Texte geredet hat mit seinen Jüngern, dass er gesagt hat, dass es auf der einen Gott gibt, der eigentlich heilig ist, der die Macht hat, der auch, und das zieht sich durchs gesamte Alte Testament durch, der Gerechtigkeit fordert, der immer wieder sagt, eigentlich müsste ich euch vernichten, wenn ich gerecht wäre und meine Macht durchsetzen würde, dann könnte das nur damit enden, dass ihr aufgrund eurer Schuld tot seid. Das ist ein Zug, der sich durchs ganze Alte Testament durchzieht. Und auf der anderen Seite ist natürlich Gott der, der liebt, der eben nicht vernichten will, der nicht endgültig vernichten will, der auch mit uns nicht endgültig Schluss machen will, der mit seinem Volk nie endgültig Schluss gemacht hat, obwohl er es immer wieder angedroht hat. Dass derjenige ist, der die Menschen liebt. Und wie kriegt man das sozusagen zusammen? Dass man auf der einen Seite sagt, Gerechtigkeit muss sein. Es muss sein, die haben sich nicht so verhalten, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe das auch angedroht in letzter Konsequenz, dass sie dann vernichtet werden, wenn sie das nicht tun. Auch durch das ganze Alte Testament. Und dann hat ihnen wahrscheinlich Jesus erzählt, ja, dass er derjenige sein wird, der statt ihnen die Strafe auf sich nimmt. Dass er, Jesus, derjenige ist, an dem das Ganze vollzogen wird. Also Strafe muss sein, aber es trifft überraschenderweise sozusagen über Jesus, Gott selber. Und dann passiert Erstaunliches. Petrus verkraftet das nicht. Das ist offensichtlich nicht seine Vorstellung. Er hat sich das ganz anders vorgestellt mit Jesus. Er ist geprägt von den Vorstellungen der damaligen Zeit. Also genau, dass der Messias mit Macht kommt. Und an ein paar Stellen in den Evangelien wird es auch deutlich, an einer Stelle fordern die Jünger mal, dass Jesus doch endlich jetzt Feuer vom Himmel regnen lässt, mal über Jerusalem. Das war die Vorstellung. Wenn der Messias kommt, dann kommt das große Gericht über alle. Und dann werden die alle vernichtet nochmal. Es regnet Feuer vom Himmel. Und man muss sagen, diese Vorstellung lässt sich mit guten Gründen aus dem Alten Testament ableiten. Also wenn man Jesaja 53 mal rausnimmt, dann lässt sich das ableiten, dass Gott kommt und für Gerechtigkeit sorgt und es wird zur Vernichtung der Ungerechten führen. Das war die gängige Vorstellung, die damals im Judentum üblich war und die hat der Petrus natürlich für sich verinnerlicht gehabt. Deshalb war das völlig daneben, was Jesus da erzählt hat. Wenn der Messias kommt, dann wird sozusagen gerichtet und richtig. Und deshalb interveniert er so heftig bei Jesus und zieht ihn gleich erstmal aus dem Verkehr, also er nimmt ihn beiseite, damit dann nicht noch weiteres Unheil verkündet wird, nimmt ihn gleich mal weg von den Jüngern und versucht dann Jesus, relativ laut, muss man wohl annehmen, davon zu überzeugen, dass das so nicht sein kann. Also er wird schon auf ihn, hey, du kannst doch nicht sowas sagen hier. Und also da wird es schon ziemlich heftig zugegangen sein. Wie gesagt, er versucht Jesus zu überzeugen und das finde ich eigentlich das ist schon fast wahnsinnig. Jesus erklärt sich selbst aus dem Alten Testament raus, wie es sein wird und einer seiner Jünger widerspricht ihm völlig massiv. Also das finde ich schon interessant. Und Jesus wird dann barsch. Also er verwehrt sich dann schon ziemlich heftig gegen das, was Petrus sagt. Das ist typisch menschlich und zwar nicht in einem guten Sinne typisch menschlich, sondern Jesus sagt, das ist satanisch, was du sagst. Das ist geradezu völlig entgegengesetzt zu dem, was ich meine. Und aus welchem Geist ich lebe. Und das ist klar, warum er das sagen muss. Weil diese Gedanken, die der Petrus hat, naja, könnte man das nicht irgendwie vermeiden? Oder nein, ich glaube, es geht nicht um vermeiden. Er sagt, so darf es nicht passieren. Das darf so nicht passieren. Das wäre sozusagen, wenn Petrus damit Erfolg hätte, dann hätte sozusagen Satan auch Erfolg gehabt. Das wäre so, wie Gott. Es geht um Jesu Bestimmung, um das Eigentliche, wozu er da ist. Wenn sozusagen das verhindert wird, dann geht es darum, dass jeglicher Sinn eigentlich aus Jesu Leben weg ist. Dann wäre seine ganze Bestimmung in Frage gestellt worden. Es kommt ja hier öfters das Wort muss vor. Man kann sich auch fragen, ja, warum muss das sein? Und das Wort deutet, glaube ich, auch nicht irgendwie einen zwanghaften Plan an, den Jesus hatte, sondern es deutet letztlich an, dass Gott treu ist und das, was im Alten Testament angesagt ist, dass er sich auch an diese Zusagen hält. Nämlich eben an die eine Zusage, dass er gerecht ist und dass Gerechtigkeit passiert und an die andere Zusage, dass er ein liebender Gott ist. Und so kommt die Macht und die Liebe am Ende zusammen und kommt zu seiner Bestimmung. Und das steckt hinter dem Muss. Und deshalb ist es nicht diskutierbar. Wer das angreift, der wendet sich letztlich gegen Gott und gegen alles, was er an Zusagen gemacht hat. Und das geht natürlich nicht, deshalb beendet Jesus das ziemlich barsch. Interessant ist, jetzt komme ich zu dem danach am Anfang, dass er wahrscheinlich nicht 5 Minuten früher Petrus die entscheidende Erkenntnis gehabt hat. Er sagt nämlich in den 2 Versen davor, sagt Petrus, du bist Christus. Also da hat er eine völlig klare und deutliche Erkenntnis gehabt. Und ich glaube, in einem anderen Evangelium sagt Jesus sogar an dieser Stelle, das sagt er hier nicht, da bist du gar nicht selber drauf gekommen. Diese Idee hat dir Gott eingegeben. Das ist eine völlig göttliche Idee. Und in den nächsten 5 Minuten liegt er sowas von völlig daneben, hat sozusagen völlig die, also nachdem er einen völlig richtigen Gedanken hatte, zieht er völlig die falschen Schlüsse draus. Das finde ich schon interessant, was da für ein Bruch auch durch eine Person im unmittelbaren Umfeld geht, dass einerseits sagt, du hast eine völlig göttliche Erkenntnis und keine 5 Minuten später sagt er, ach, das ist satanisch, auf was du für Idee kommst. Also welcher Riss auch durch Personen gehen kann, nur als Nebenbemerkung. Also ich lerne aus den ersten Versen 2 Dinge. Jesus erklärt sich selbst aus dem Alten Testament. Das finde ich schon mal interessant, weil Jesus kommt nicht aus dem luftleeren Raum. Auch selbst er nicht kommt aus dem luftleeren Raum und sagt, Gott hat mir jetzt gesagt, so direkt oder so. Sondern Jesus sagt, wohin ich gehe und mein Weg, der lässt sich aus eurer Schrift bereits raus erklären. Selbst bei Jesus ist sozusagen, er bindet sich nochmal an die Bibel und sagt, hier, ich bin nicht jetzt im luftleeren Raum da, sondern ich bin da und ihr könnt das anhand des Alten Testaments oder eurer damaligen Bibel erkennen. Und dann finde ich schon interessant, wie geniale Einsichten und völlige Abgründe sich in einem Menschen innerhalb von wenigen Minuten auftun können. Das ist vielleicht auch typisch menschlich. Und dann nimmt Jesus den Petrus und reiht ihn hinter sich ein. Also er macht ihn sozusagen auch ziemlich sichtbar zu einem Nachfolger. Er sagt, stellst dich jetzt hinter mich. Damit wird schon deutlich, er ist Nachfolger. Und dann sagt Jesus, Leute, kommt her, jetzt muss ich euch noch was sagen. Und was er dann sagt, das hat natürlich auch mit dem zu tun, was hier in der Vorgeschichte passiert ist. Und dann erklärt Jesus in einigen Prinzipien, die Sätze der Nachfolge. Und ich muss ehrlich sagen, das sind so Texte, über die predigt man nicht ganz gern, aber sie stehen da. Und ich dachte, ich wechsle jetzt nicht den Text, sondern ich stelle mich dem am letzten Sonntag vor der Passion. Also harte Worte, wer will sie hören? Und man muss sie hören aus dem, was ich gesagt habe, aus dem Hintergrund, dass Jesus seinen Weg um Gottes Gerechtigkeitswillen und um Gottes Liebe willen zu Ende geht. Und ich glaube, es geht um so Fragen in diesem Text, welche Prioritäten setze ich in meinem Leben? Also welche Prioritäten setze ich wirklich? Und was ist meine Grundlage? Jesus sagt, wer mir folgen will, muss seine Wünsche aufgeben. In anderen Texten, Luther übersetzt, sich verleugnen. Oder ich habe auch gelesen, muss ich selbst eine Absage erteilen. Also ich glaube, es geht jetzt nicht darum, sich klein und schmächtig und unwichtig machen und irgendwie um so in die Ecke, sich selber zu vernichten oder irgendwie sowas. Sondern es geht darum, was ist meine große Idee vom Leben? Also wohin möchte ich gehen in meinem Leben? Und Jesus sagt, reite ich hinter mich ein, und mach meine Idee, meine Vision zu deiner Idee. Das ist Nachfolge. Reih dich hinter mir ein. Und setz da alles, was du hast, deine Gaben, dein ganzes Menschsein, setz das da dafür ein, zu 100%. Lass dich 100% auf mich ein. Und dann sagt er, nimm dein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dazu habe ich 3 Aspekte. Der erste Aspekt ist, tu das, was du in dieser Nachfolge erkennst, was richtig ist und setz es um. Das ist ein relativ platter erster Gedanke, aber ich glaube, er ist nichtsdestotrotz richtig. Der zweite Gedanke ist, nimm dein Leben an, wie es ist, und geh den Weg mit Jesus. Da gehe ich gegen manche Ausleger, die sagen, damit hätte das gar nichts zu tun. Ich glaube trotzdem, dass uns im Leben manche Dinge auferlegt sind, Das sage ich nicht leicht, weil mir wahrscheinlich nicht so schwere auferlegt sind. Manchen Leuten sind schwere Dinge auferlegt wie wir. Aber ich glaube, wir haben alle was in unserem Leben, wo wir sagen, na, das wäre besser, das wäre nicht da. Oder wo wir dran leiden, verzweifeln. Und ich glaube, dass uns auferlegt ist, dieses Leben anzunehmen und den Weg mit Jesus zu gehen. Das heißt nicht, dass man an bestimmten Punkten um Besserung betet, um Besserung ringt, Besserung vornimmt. Aber ich denke, dass jeder eine Geschichte, ein Leiden, irgendwas mit sich herumträgt. Das ist größer und kleiner. Aber das mal annehmen und erstmal auf den Weg mit Jesus mitnehmen müssen. Und dann, Kreuzigung war schon eine reale Sache für die Leute damals. Also Jesus war ja noch nicht gekreuzigt zu dem Zeitpunkt. Als er davon redete, haben vielleicht seine Jünger, wie man sieht, auch noch nicht in Ansätzen verstanden gehabt, worum es geht. Vielleicht hat er ihnen gesagt, dass er gekreuzigt wird. Die große Masse, zu der er da eigentlich geredet hat, die wusste es nicht. Die hatte aber natürlich Kreuzigungen vor Augen. Also die Einzigartigkeit von Jesu Tod besteht nicht darin, dass er gekreuzigt worden ist. Das teilt er mit Tausenden, vielleicht Zehntausenden von Leuten, die im Römischen Reich gekreuzigt worden sind, sondern die Einzigartigkeit besteht, dass da Gott am Kreuz gehängt ist. Bei diesen Menschen ist natürlich schon was aufgeblitzt, wenn einer von der Kreuzigung geredet hat. Kreuzigung war ein Tod, also wenn Todesstrafe verhängt worden ist, die durfte schon mal nicht an römischen Staatsbürgern überhaupt vollstreckt werden. Also wenn Römer zum Tod verurteilt worden sind, dann sind die nicht gekreuzigt worden, dann haben die humanere Arten des Todes gekriegt. Sondern das war sowieso schon für Sklaven und eben für so Völker am Rande des Römischen Reiches, die eh keine richtigen Menschen waren, weil sie keine Römer waren. Für so jemand war Todesstrafe, war Kreuzigung vorgesehen. Also es war eh per se schon eine Strafe eigentlich für Leute, die man für minderwertig gehalten hat. Und dazu kommt eine entwürdigende Prozedur. Das kann man bei Jesus jetzt wiederum nachlesen. Wenn man das rein geschichtlich liest, dann sieht man bei Jesus, wie das gegangen ist. Da wird man geschlagen, getreten, verspottet, da wird einem auf den Kopf gehauen, da wird einem Dornenthron draufgedrückt. Da macht jeder mit einem, was er Lust hat. Also man wird praktisch nochmal richtig entehrt. Das ist Kreuzigung. Man ist eh schon ein nicht vollwertiger Mensch und wird aber nochmal so richtig. Das war schon allein die Prozedur, bis man dann am Kreuz hing, glaube ich, hat nochmal dazu beigetragen, einen Menschen richtig fertig zu machen und ihm noch nicht mal richtig mal nochmal die Würde zu nehmen. Und da sagt Jesus, so ist es in der Nachfolge. In modernen Worten würde man sagen, es hängt ein Preisschild dran. Es kann um einen einsam werden. Das sieht man bei Jesus am Ende. Er ist ziemlich allein, als er stirbt. Verachtung kann entgegenschlagen und man kann in der Nachfolge auch sterben. Und wenn ich mich so anschaue, dann denke ich immer, naja, diese Vereinsamung und ausgeschlossen werden und so, das ist nicht so mein Ding. Ich bin eigentlich lieber beliebt bei Nachbarn. Ich bin auch lieber beliebt bei meinen Kolleginnen und sonst so, wo ich mich sonst so bewege. Und ich glaube, als wir als Gemeinde, wir haben natürlich lieber den Bürgermeisterkandidaten zu Gast und haben ein schönes Haus und können was der Stadt anbieten und repräsentieren was und alle finden uns irgendwie gut. Da gefallen wir uns natürlich alle besser drin. Und ich glaube auch, dass das okay ist. Also wir leben in dieser Welt und wir sollten auch alle Möglichkeiten nützen, die wir in der Welt haben. Und wir sollen uns auch nicht, ich rede jetzt hier nicht einem zwangsweisen Ausschluss. Also ich habe das lange mit meiner Frau diskutiert. Es gibt so bestimmte Traditionen, wo man viele Dinge als Christ nicht darf. Dem will ich jetzt nicht irgendwie reden, dass man sozusagen verachtet ist, weil man sich als Christ von irgendwelchen Dingen ausschließt, die man vielleicht gar nicht, von denen man sich vielleicht gar nicht ausschließen müsste. Trotzdem bleibt die Frage, wo gehen wir falsche Kompromisse ein? Also wo ist es sozusagen nicht mehr 100%? Wo machen wir Zugeständnisse? Und wenn ich mich angucke, muss ich mir immer wieder die Frage stellen, wo schäme ich mich eigentlich? Wo ist mir das peinlich, dass ich Christ bin? Vieles, was jetzt in den Versen kommt, ist so ein Entweder-Oder. Also das ist auch, da finde ich, Jesus spitzt es sehr zu. Es ist ein sehr Entweder-Oder, 100% oder nichts. Als Informatiker würde ich sagen, 0 oder 1. Dazwischen gibt es nichts. Es ist schon Es sind schon sehr pointierte Dinge, die Jesus da sagt. Aber Jesus sagt, ein Leben kann man entweder 100% gewinnen oder 100% verlieren. Dazwischen gibt es nicht viel. Und darum geht's. Ich komme nochmal auf besagten Petrus zurück. Dessen Geschichte geht ja auch weiter. Und interessanterweise war er einer, der um sein Leben zu retten, zweimal sagte, kennt Jesus gar nicht. Jesus ist trotzdem den Weg anschließend mit ihm weitergegangen. Und die Legende sagt, dass Petrus am Ende auch am Kreuz gestorben ist. Also, Passion. Jesus ist auf der Zielgeraden. Ich sagte, Gott will Macht. Oder Gott, nein, Gott will nicht Macht. Gott hat die Macht. Gott hat die Macht und will Gerechtigkeit. Und er ist ein Gott der Liebe. Und er bringt es zusammen, indem er mit Jesus den Weg zum Kreuz geht. Also indem Jesus den Weg zum Kreuz geht. Es trifft im Grunde den Falschen, wenn man es mal so sagen darf. Für uns. Und Passionszeit könnte auch das sein, dass wir nochmal darüber nachdenken. Also von Markus 8 weiterlesen jetzt in der Passionszeit und mal gucken, wie Jesus den Weg geht, bis er von Markus 8 am Ende ankommt. Wenn man das dann mit Übungen unterstützen, wenn man fasten will oder sowas, gerne in der Passionszeit. Aber ich denke, Passionszeit ist die Zeit, sich nochmal klar zu machen. Da geht Jesus drauf zu. Und sie auch von der Frage nochmal herausfordern lassen, was heißt es, diesem Jesus 100% zu folgen? Ich wünsche uns eine gute Passionszeit. Amen.